Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf im Leben. Sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht.
Recht herzlich willkommen, liebe Musikfreunde, zu Musik ist Trumpf, die weltbeste Musiksendung im Internet. Und sie wäre das nicht. Ja, nein, wie könnte es man? Nein, lasst es mich so formulieren. Heute ist sie es ganz besonders, denn wir haben einen wunderbaren Stargast. Unseren Stargast muss man eigentlich nicht mehr großartig vorstellen. Und doch machen wir es. Es ist der wunderbare, der unvergleichliche Henning Weland, unser Stargast im Oktober. Henning, sei gegrüßt bei Musik ist Trumpf und Max Konrad ist auch noch dabei. Ja, es muss sein, er gehört auch mit zum Inventar dieser tollen Sendung. Max, Henning, ich grüße euch aus der goldenen Standleitung, aus der Telefonzelle hier in schnuckeligen Hamm. Wie geht es euch, meine Süßen?
Mein Bauch und ich fühlen uns gepinselt. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und ich sag auch hallo. Schön, dass du da bist, Henning. Und ich freue mich natürlich, dass wir endlich mal in unserer Sendung, die Musik ist Trumpf heißt, auch einen Musiker haben. Also jemand, der wirklich auch Ahnung von Musik hat und der mal irgendwie was zustande gebracht hat, auch in dem Genre. Und das wertet unsere Sendung, finde ich, auch ein bisschen auf. Also an der Stelle, ne?
Absolut. Ich bin zwar, beleidigt, dass du mich überhaupt gar nicht als Musiker wahrnimmst. Das ist natürlich eine Frechheit, die wir bei der nächsten Einzelsendung nochmal besprechen müssen. Aber Henning, du hast wirklich eine beeindruckende Karriere hingelegt. Das muss man so sagen. Von Wolbeck, vom Kulturbahnhof Wolbeck und vom Gymnasium in Wolbeck hat es dich bis in die Vereinigten Staaten hier kreuz und quer durch Europa, alle Bühnen der Republik. Du hast alle Festivals gespielt. Ihr habt Millionen Platten verkauft. Wie fühlt man sich eigentlich damit, wenn man so jetzt langsam die 50 passiert hat?
Naja. Das war so ein bisschen wie die Rock'n'Roll-Version von Herzblatt. eine 30-jährige Karriere zusammengefasst.
Nein, es ist ja so. Ich meine, das ist nee, ja.
Du sprichst tatsächlich, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, du sprichst ja, einen spannenden Punkt an. Und zwar sind wir dieses Jahr auch wieder mit H-Blocks, haben wir ein paar Festivals gespielt und das sind so eine Mischung aus Demut und dem Ehrgeiz, den wollen wir es allen mal zeigen, dass wir es noch drauf haben. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass ich jetzt auch sehr deutlich merke, dass ich halt eben einfach, dass da jetzt zwei oder mittlerweile drei andere Generationen nach uns kommen oder nach mir kommen, jetzt auch, als wenn ich mich mal als Musiker alleine betrachte. Und das speziell zu der aktuellen Generation halt eben wirklich da eine ordentliche Distanz dazwischen liegt, ne?
Ja, aber wie schaffst du es jetzt? Ich meine, das klingt so banal, aber ich bin ja auch Bühnenkünstler, ich kann das nachvollziehen. Ich war jetzt gerade auch auf Tour und ich weiß natürlich auch, wie das mit der Tour ist. Und du bist ja auch nochmal jemand, der sehr körperlich singt bei H-Blocks. geht dir. Wie machst du das? Wie hältst du dich fit? Weil das ist, du bist ja, mit 20 denkst du ja nicht eine Minute über sowas nach und jetzt bist du auf einmal 50 und ich habe es gemerkt, manchmal musst du ja so eine Energie ins Publikum schieben.
Jetzt muss man aber auch berücksichtigen, dass du bei den zärtlichen Cousinen 90% der Zeit da ja sitzt, ne? Und da bist du schon müde.
Herr Konrad.
Aber die Frage ist berechtigt. Ich würde es auch gern wissen.
So, hören Sie doch mal auf mir rumzuhacken. Sie haben doch meine Veranstaltung noch gar nicht gesehen. Sie haben doch gar nicht gesehen, dass ich da anderthalb Minuten den Mick Jagger mache und danach fertig bin, als ob ich 2 Stunden gemacht hätte.
Also, ja, aber ich habe dich schon gesehen und das ist tatsächlich mittlerweile, wir haben es versucht mal zusammen zu eruieren, aber das war im Jugendzentrum Bahnhof Wolbeck. Und das muss muss noch in den 80ern gewesen sein.
Ende der 80er, ja.
Aber du, wenn man auf die Bühne kommt, merkt man oder kennt man, glaube ich, dieses Phänomen. Ja. Ich bin schon außer Puste, wenn ich tatsächlich aus dem Backstage auf die Bühne gehe, weil dieses Adrenalin mich mir so in die Birne schießt.
Ja.
Und das war jetzt dieses Jahr, ich bin letztes Jahr 50 geworden und dieses Jahr war es ganz, ganz deutlich zu spüren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so ein Quantensprung in der Vergänglichkeit meines Körpers war, dass wir bei den Proben, und ich habe tatsächlich auch häufig Probleme mit den Stimmen gehabt, mit der Stimme gehabt, also mit der Kondition. Bei mir war es immer so, dass ich am nächsten Tag oder morgens bin ich im Tourbus aufgewacht und die Stimme war komplett weg. Ich war den ganzen Tag zu nichts zu gebrauchen, weil ich nicht reden konnte. Und das ist dann, wenn du so 5, 6, 7 Konzerte am Stück hast, kann das auch mal schnell in so eine kleine Depression gehen, weil ja, du den ganzen Tag denkst so, fuck, wenn das Konzert heute abgesagt werden muss, dann funktioniere ich nicht. Und dann singe ich mich warm, wirklich so eine Stunde vor dem Konzert, und dann kommt die Stimme langsam wieder und abends ist sie wieder voll da, ne?
Ja.
Und diesmal war es halt eben echt so, wir haben intensiv geprobt und ich war fit wie ein Turnschuh. Ja, und dann die erste Show, ich komm auf die Bühne und dachte so, Alter, jetzt musst du aber aufpassen, wenn du nach dem ersten Song, und das ist dieses Cover von Snap the Power, merkst, dass es jetzt so an die Reserven geht. War es natürlich nicht, aber beim Joggen sind ja auch so die ersten 5 Minuten immer anstrengend und dann kommt man so langsam in so einen Rhythmus. Und so ist es tatsächlich jetzt hier auch. Also es bleibt ja Musik und ich springe jetzt nicht mehr aus dem zweiten Rang in die Menge, sondern versucht das schon so ein bisschen, das damit Haus zu halten, was dann auch der Performance an sich zugutekommt.
Ich habe mal, ich habe also 2 Dinge, die ich ganz spannend finde. Das erste ist die Ageblocks. Das war für mich damals, also da war ich 8. Aber meine Schwester war ja schon ein paar Jahre älter und die hat es gehört. Und das war ja dann, also ich wohne ja nicht so weit entfernt von Münster und gleichzeitig war irgendwie so, Rockmusik auch das, was irgendwie meine Schwester dann so gehört hat. Und Rising High war ja so vielleicht der größte Hit, den ihr hattet. Und der hatte so einen internationalen Anstrich. Das war irgendwie sowas, das erste Mal, dass man gedacht hat, boah, da ist jetzt irgendwie eine Band aus Deutschland, die klingen so amerikanisch und die sind irgendwie so international. Und das fand ich irgendwie schon ziemlich cool. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt drehen wir die Uhr weiter ins Jahr 2022, ihr tretet wieder auf. So, was hat euch dazu motiviert, irgendwie wieder aufzutreten? Und gleichzeitig ist es nur eher so um den, so ein bisschen wie bei Blink-182 aktuell, dass ihr so den Leuten, die von früher Fans sind, nochmal irgendwie so in Anführungsstrichen einen Gnadendienst erweisen wollt und sagen, dann komm, die so ein bisschen in der ganzen Nostalgiewelle schwimmen wir mit, oder wirklich auch zu sagen, hey, wir haben hier auch irgendwie eine Agenda und wollen jetzt halt auch irgendwie relevant sein. Und irgendwie auch, weil für die ganze junge Generation ist es ja wahrscheinlich so komplett neu auch.
Ja, das ist, da könnte man jetzt theoretisch eine Doktorarbeit drüber schreiben. tatsächlich ist da ein Punkt dran, der mir auch dieses Jahr ganz bewusst geworden ist. Wir haben einfach Bock, zusammen Musik zu machen. Ha. Und das beschreibt es einfach sehr, 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 sehr gut.
Ja.
Und tatsächlich glaube ich, mehr denn je, denn so das Live-Spielen ist ja nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch der Weiterentwicklung des Mainstreams halt eben eher zweitrangig geworden. Mhm. Und das ist einfach eine Kunst, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut beherrschen. Und das, solange das nicht aufhört, glaube ich, haben wir nicht nur eine Relevanz, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da die Fahne des Rock'n'Roll schwingen, solange halt eben der Spaß auf der Bühne im Vordergrund steht. Und eine Geschichte möchte ich dazu erzählen. Das war, wir haben in unserer Heimatstadt Münster einen sogenannten Corporate-Gig gespielt. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Da gibt es eine Firma, die mehr als 5 Angestellte hat, die sich sowas leisten kann. Und dann sagt hier, wir haben Firmenjubiläum und wollt ihr da nicht auftreten? Und zunächst denkt man halt eben, boah, geil, weil da meistens irgendwie mehr Geld bezahlt wird, als wenn man selber irgendwie im Jugendzentrum Wolbeck auftritt. Und dann stehst du aber abends da und siehst die Leute halt eben alle in ihren Cocktailkleidern und Damen und Herren, die am liebsten auf Nico Santos oder Sarah Connor gewartet hätten. Und dann kommen dann so 4-50-Jährige auf die Bühne mit Kniestrümpfen und Baseball-Cappies und schreien das Publikum an. Aber wir haben, also erstens haben wir das Publikum trotzdem gekriegt, was eigentlich auch immer so unsere größte Herausforderung und unser größter Spaß ist. Und da ist uns wirklich bewusst geworden, wir haben einfach Bock gehabt auf der Bühne. Und da sage ich jetzt mal, ist es eigentlich scheißegal, was vor der Bühne passiert, solange wir merken, dass dieser Funke überspringt. Ne? Ob da jetzt 5 oder 50.000 Leute stehen, ist tatsächlich scheißegal. Für die Geschichten hinterher am Tresen ist es natürlich relevant, dass man auch diese 50 oder vielleicht auch mal 500.000 Leute vor der Bühne gesehen hat. Aber grundsätzlich, wenn dieser Spaß mir genommen werden würde, dann würde ich sofort aufhören.
Ja, ich möchte das, ich kann das zu 100% unterstreichen, Henning. Ich habe einfach, ich kann ohne Musik nicht leben. Also das ist etwas, was so tief in mir drin ist und das Bedürfnis, das zu tun, ist einfach da, Punkt. Und ich kann euch da total gut verstehen, was interessiert, da würde ich auch sagen, wen interessiert die Relevanz oder was weiß ich nicht alles. Wenn das jemand sehen will und wir das oder beziehungsweise ihr da Bock drauf habt, genauso sehe ich das auch. Die Leute fragen immer, warum tun die XY, warum tun sie sich das noch an? Man kann natürlich nicht für alle sprechen, ne? Aber ich würde mal sagen, zu 90%, falls ihnen Spaß macht. Punkt.
Aber das finde ich jetzt total spannend und ich wusste gar nicht, dass es hier so in so ein musikalisches Quartett mit drei Leuten ausartet.
Aber
ich finde das total wichtig, weil da habe ich mir tatsächlich jetzt vor kurzem und Till, wir beide haben ja sehr, sehr viel auch in der letzten Zeit halt miteinander gesprochen. Ja. Aber speziell bei Musik habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Und diesen Sommer, wir mit H-Block sowieso, wenn wir auf einem Festival auftreten, wo dann die ganzen jungen Hüpfer irgendwie kommen, weil wir halt eben vor allem auch mal eine Relevanz hatten. Wir waren ja mal die Leute, die auf Titelseiten standen und auf Heavy Rotation oder beziehungsweise Milliarden Klicks auf YouTube gehabt hätten damals. Nur hieß es damals
Heavy Rotation. Ihr habt das Crossover erfunden. Leute, kommt jetzt mal, das müssen wir mal ganz klar sagen. Ihr habt den Crossover hier populär gemacht.
Und dann plötzlich stehst du da und stellst dir diese Frage, macht das überhaupt noch Sinn? Die Frage hätten wir uns bei unserer Gründung nie gestellt. Und dieses Gefühl, mir wieder zurückzuerobern, ne? Das ist also diese Hoheit wieder zu haben. Und die Kunst kommt immer zuerst. Also das ist so dieses Gefühl, was wir uns diesen Sommer wirklich wieder erspielt haben. Und das ist ein tolles Gefühl.
Ja, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Deswegen sind wir glücklich, dass ihr das tut. Und eure Fans sind auch glücklich. Und Max Conrad kann seine Schwester unter den Arm nehmen und demnächst mal bei H-Block vorbeigehen. Aber Henning, kommen wir zu der Musik, die dich, ja, wie soll ich es formulieren, ein Leben lang umgetrieben hat oder du hast uns 6 Songs mitgebracht und mit welchem möchtest du anfangen?
Dann würde ich tatsächlich gerne bei einer Nummer von Udo Lindenberg anfangen und dazu muss ich sagen, also ich habe da jetzt freies Schussfeld, ne? Oder bitte freies
du kannst jetzt
Erklärfeld.
Wir wollen eigentlich nur von dir hören, warum ausgerechnet diese Nummer auf deiner Liste steht bei Musik ist Trumpf.
Also jetzt speziell bei der Nummer war es so, ich war genau 9 Jahre alt, das war 1981 und tatsächlich war das eine Zeit, in der man noch Schallplatten gehört hat. Also ich hatte einen Kassettenrekorder und habe bei meinen größeren älteren Geschwistern mir dann immer die Schallplatten halt eben aufgenommen. Und ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Die sind beide knapp ein Jahr auseinander. Aber meine Schwester war Totally ABBA und Klaus Fischer-Fan, also was Fußball angeht. Und mein Bruder natürlich Karl-Heinz Rummenigge oder beziehungsweise Alan Simonsen von Borussia Mönchengladbach. Und dann Beatles, Stones, AC/DC. Und da gab es natürlich eine relativ große Spannbreite und ein noch größeres Spannungsfeld. Aber und tatsächlich meine Schwester hatte, da gab es dann immer so Plastikständer für die LPs und für die Singles. Meine Schwester hatte nur einen Singleständer auf ihrem neben ihrem Plattenspieler stehen. Mein Bruder hatte die ganzen LPs natürlich an die Wand gehängt. Und ganz vorne in dem Singleständer von meiner Schwester stand eine Vinyl-Single von Udo Lindenberg. Und das war Wozu sind Kriege da? Und das war so eine Platte, die mich immer angesprungen hat. Aber es war war schon so ein bisschen anders, weil es eine sehr eindeutige Ballade war und mich Udo Lindenberg eigentlich speziell die Platte Wotan Wahnwitz total wahnsinnig gemacht hat. Und diese Single hat mich jetzt nicht sofort auf den ersten Blick abgeholt. Was mich aber abgeholt hat, war dieser kleine Junge vorne auf dem Cover. ja. der neben Udo Lindenberg stand. Und ich wollte unbedingt so sein wie dieser Junge. Und der ist ausgerechnet noch genau in meinem Alter gewesen. Und ich bin durchgedreht. Und diese Stimme, mit der er dann halt eben dieses Thema, wozu sind Kriege da, formuliert hat, ist einfach unfassbar. Und ich muss dazu sagen, ich habe zudem in dem Alter, das war ja Kalter Krieg in seiner Bestform. Und da ging es um ein Lasersystem, was Ronald Reagan gerade einführen wollte und ja. womit Atomraketen abgeschossen werden konnten.
Wie hieß das noch? SDI, ne?
SDI, genau.
War denn für dich, weil ich wollte gerade nämlich da einhaken, war das für dich, also war Krieg für dich etwas irgendwie Reales, Greifbares?
Ja, voll. Also okay. Vor allem, also wollte ich gerade erzählen, dass in der Zeit habe ich wirklich fast täglich oder mehrmals die Woche Albträume gehabt, dass vor unserer Haustür so diese Raketenabschussstationen aufgebaut würden. Und diesen Traum habe ich auch in der Vergangenheit ab und zu auch noch mal immer wieder gehabt, dass man so eine, damals gab es in der Tagesschau immer noch so eine geile Wetterkarte in Schwarz-Weiß mit so einem Wetterhahn, der so kikerikiert hat. Und da wurden dann die Temperaturzahlen halt eben so eingeblendet in so der damals typischen Grafik. Und ich habe dann immer davon geträumt, dass es so eine Wetterkarte gibt mit den Einschlägen der Atombomben in Deutschland, wo die einschlagen. Und hatte natürlich dummerweise dann auch gerade noch das Buch Wie Kinder von Schävenborn gelesen, wo es um den Dritten Weltkrieg und Atombombenangriffe auf die Stadt Fulda geht, die damals angeblich halt eben der strategische Mittelpunkt Europas gewesen sein soll. Und das war eine grauenhafte Vorstellung für einen damals Zehnjährigen. Und dieser Pascal, der Feature-Part von Udo, hat diesen Text natürlich so unfassbar transportiert und hat sowas.
Darf ich mal einhaken, Henning?
Ja.
Weißt du, dass ich heute noch den Text auswendig kann, zum Teil? Ja. Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Das sind Sachen, die bleiben, dass ich das 40 Jahre später, immer mehr als 40 Jahre noch fest, ich bin voll bei dir.
Sorry, sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt, wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt. Und dann diese Stimme, weißt du, so Beauty and the Beast mäßig, Udo und er. Und allein daran muss man wirklich alles, was im deutschen Rockbereich halt eben danach stattgefunden hat, auch mal messen, was Udo für ein unfassbarer Virtuose ist. Und Pascal war für mich halt eben echt so eine Lichtgestalt. Udo war, wenn Udo Gott war, dann ist Pascal Krawetz für mich Jesus Christus. Also so kann man es tatsächlich mal sagen.
Sag doch mal bitte, dass es Pascal Krawetz ist. Das war der Sohn vom Udos Keyboarder Jean-Jacques Krawetz.
Genau. Und Pascal ist tatsächlich dann auch ein guter, sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Wir haben auch viel Musik gemacht, waren sogar zusammen auf Tour für meine Solo-Geschichten. Und Pascal wiederum spielt jetzt bei.
Habt ihr euch jemals, sorry, dass wir da immer einhaken, aber das ist irgendwie so eine spannende Geschichte.
Absolut.
Hast du mit ihm da jemals so drüber gesprochen, ob er so, also ob er das Gleiche empfunden hat, was du empfunden hast? Weil er war ja im Endeffekt, also wann hat man mal die Chance, mit jemandem zu sprechen, der etwas wiedergibt, was man so spürt? Weißt du, also die Chance zu sagen.
Ja, was er so tief berührt hat. Du hast ja letztendlich den Typen getroffen, der sowas in dich.
Ich habe heute noch mit ihm telefoniert, lustigerweise. Also,
hast du ihn gefragt?
Ja, genau. Ich muss mich hier auf so einen Podcast vorbereiten. Da will ich eine wahnsinnige Geschichte erzählen. Falls sie jemals anrufen sollten, dann back mich ab, Alter.
Ja, genau.
Nee, ja, wir checken alle Fakten, ob das auch wirklich alles wahr ist. Wir kennen die Künstlerszene. Da wird auch viel einfach mal so hochgejagt.
Ja, klar. Das kann man dann auch im Internet nachlesen, im Faktencheck von Musik.
Zur Sache, hallo Herren, meine Damen und Herren, ich will die Geschichte hören. Ja. Weiter bitte, Henning.
Also ich bin nicht so ein Freund davon, meine eigenen Gefühle von den Urhebern überprüfen zu lassen. Also ich habe das einmal bei Jan Plefka von Selig versucht, als ich eine Interpretation von Sie hat geschrien haben wollte. Und da hat er gesagt, das ist einfach nur ein Text, das ist einfach nur ein Lied. Und bei Pascal ist es eher so, man darf ja nicht vergessen, der Typ ist, also wie gesagt, mit 10 Jahren schon Rockstar gewesen. Und wenn man ihn heute sieht, also mach die Augen zu, stell den Rockstar vor und wenn du dann die Augen aufmachst und Pascal würde heute vor dir stehen, dann würdest du einfach sagen so, oh ja, das so ist es halt. Und der ist in diesem ganzen Panikorchester-Wahnsinn groß geworden, ne? Und sein Vater hat ja auch bei Maffei gespielt und bei Udo gespielt und verschiedene Bands gehabt. Er selber hat bei hier Robert Palmer in der Band gespielt und bei, also der ist wirklich in dem Olymp der Rock- und Bluesgötter groß geworden. Jetzt heutzutage spielt er bei Maffei, bei Lindenberg und bei Helene Fischer in der Band. Also das, je nachdem, was man von den einzelnen Künstlern hält, überlasse ich mal der Interpretation. Aber auf jeden Fall weiß ich auch von ihm aus erster Hand, dass es natürlich für ihn auch immer klar war, dass er Musiker werden wollte. Und spätestens seit diesem Song, in dem er, also Udo würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich sowas wie ein Familienmitglied oder er für ihn und für seinen Vater sowieso. Und insofern kann ich deine Frage nicht klar beantworten. Also
so ganz platt gesagt, dass du gesagt hast, Alter, wie hast du dich damals gefühlt?
Nee, das würde ich auch nicht fragen wollen, wahrscheinlich. Okay. Aber ich habe was ich auf jeden Fall gemacht habe, während wir auf meiner, der letzte an der Bar Solo-Tour unterwegs waren gemeinsam. Da waren wir praktisch nur ein Trommler, er am Klavier und ich, haben wir eine Kneipentour gemacht. 16 Shows in 16 Städten an 16 Tagen. Und da wollte ich immer unbedingt Wozu sind Kriege da mit ihm zusammen singen. Und für ihn ist das natürlich, der ist jetzt 50 und das ist, keine Ahnung, da willst du halt eben auch nicht ständig drauf angesprochen werden, ne? Dass man das dein größter Hit ist. Und das ist halt eben auch schon 40 Jahre her. Aber tatsächlich haben wir letztes Jahr einen Auftritt gehabt, wo wir zusammen gespielt haben. Und da haben wir den zusammen gesungen. Und das war für mich eines der größten Erlebnisse überhaupt.
Ja, das glaube ich.
Da haken wir ein. Da haken wir jetzt ein und spielen aber jetzt nicht Wozu sind Kriege da, sondern wir spielen erstmal den Song, den du ausgesucht hast. Und der heißt Da war so viel los.
Ach, Scheiße!
Und
da wollte ich eine ganz andere Geschichte zu erzählen.
Und warum du den Da war so viel los ausgewählt hast und wir uns über Pascal so schön unterhalten haben, was ich aber sehr gut fand, weil er ist einfach ein toller Typ. Ich habe ihn übrigens mit Carl Carlton und den Songdogs gesehen und das war ein fantastischer Auftritt noch mit Ian McLagan an der weißen Hammond, mit Bobby Keys, dem Brown Sugar Saxophonisten, mit Moses Moe, mit Bertram Engel am Schlachter.
Also ich sag nur eins, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann könnte es hier eine lange Nummer werden. Ich würde
sagen, ich habe die perfekte Überleitung.
Hallo,
Leute.
Hallo.
Dann wird man nach dem Podcast sagen, Alter, da war so viel los.
Ja. Episch, ganz genau. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt für unseren Stargast und seine Geschichten. Aber jetzt hören wir erstmal seinen ersten Titel, den er zwar bis jetzt verschwiegen hat, aber ich weiß, dass es sein erster Titel ist. Da war so viel los. Udo Lindenberg und das Panikorchester.
Ja, also wie gesagt, das ist mir jetzt natürlich total unangenehm, als Profi 30 Jahre im Business die falsche Nummer anzusagen.
Wir haben dich aufs Glatteis geführt. Nee, wir haben aber auch so viel gefragt.
Aber ich habe erstmal tatsächlich nachgedacht, weil das ist ja gar nicht so einfach, sich auf 6 Songs zu reduzieren, wenn man 50 Jahre alt geworden ist. Dann hat man ja viel mehr Songs, als wenn man noch so jung ist wie du zum Beispiel, Max.
Ja.
Aber tatsächlich war es dann so, dass ich dachte so, nee, das ist eigentlich nicht so diese typische Udo-Nummer. Und die Wotan-Warmitz-Platte ist halt eben allein schon wegen der nackten Frau mit dem Cello auf dem Cover, auf der Rückseite des Covers, für mich die Platte schlechthin. Und tatsächlich gibt's bei dem Song, da war so viel los, eine Zeile, letzte Woche waren Klassentreffen, da sah ich sie wieder, die missglückten Helden, die jetzt Beamte sind, die Bonnies und Clydes von früher, jetzt als Herr und Frau Bieder. Die Power von damals ist leider hin. Und dann kommt, und Fritz der Cowboy wurde nur Manager bei der Müllabfuhr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal so ein 30-jähriges Abi-Jubiläum habt Und ja, dann nein, die coolsten Dudes, die coolsten Geilos irgendwie aus deiner Stufe oder aus deiner Schule wieder triffst, die dann Lehrer geworden sind. Original. Ja. Also, was ja. ich nicht schlimm finde. Aber ich dachte so, als Zehnjähriger dachte ich immer noch, Lehrer wissen alles. Und als ich Abitur gemacht habe und gesehen habe, wer Lehrer geworden ist, da ist mir klar geworden, was am Bildungssystem nicht stimmt.
Ja, jetzt muss man aber auch sagen, das ist auch jetzt so ein bisschen unfair. Also so ein bisschen Klassentreffen ist unfair an der Stelle, wenn du da jetzt halt aufschlägst und dann sagen die so, ja, und was bist du geworden, ihr Lehrer? Und du so, ja, du, ich bin jetzt halt Rockstar geworden. Ne? Also das ist ja natürlich
das ist natürlich jetzt auch da gebe ich dir nicht recht. Und zwar ist es ja so, ja, also beim 10-jährigen Abi-Treffen war es, Alter, irgendwie, dann haben quasi so meine damals besten Freunde noch Autogramm gefragt. Nach 20 Jahren so, ja, aber die beste Zeit ist vorbei. Und jetzt nach 30 Jahren ist dann so, du, um dich ist aber auch still geworden, ne?
Also, wenn man, da kommt dann noch so eine Gehässigkeit dann durch, oder was?
Ja. Wenn man gerade den Nachfolger von Ulysses schreibt, der 10 Jahre dauert, dann interessiert das die Leute aus der Abiturienz ja nämlich einen Scheißdreck. Die Staatsanwälte und Versicherungs...
Nichts ist so alt wie der Ruhm von gestern. Das wissen wir, davon kann ich auch hunderte von Liedchen singen. Aber ich denke, eins haben wir beide gemeinsam, Henning. Sagen wir es mal so, als ich Abi gemacht habe, da wollten alle irgendwas werden und ich wurde gefragt, was ich werden wollte und ich habe gesagt, ich werd ein Star. Und, und ich glaube, ich glaube, selbst wenn sie dir heute sagen irgendwie, ja, ist ja still um dich geworden, aber ich fühle mich trotzdem, ist mir wurscht, weißt du, weil das kann mir keiner nehmen. Ich hatte eine Vision und dem Weg bin ich gegangen und ich habe was gewagt und du hast was gewagt und davor ziehe ich vor Leuten wie dir ziehe ich dann den Hut, weißt du?
Ja, also das kann ich nur zurückgeben.
Also das finde ich gilt ja dann in egal welchem Bereich, ne? Also Leute, die irgendwie gesagt haben, ey, egal ob das, also ob das ein wildes Ziel ist oder irgendwie ein vielleicht aus mancher Sicht ein einfaches Ziel, ne? Wenn die Leute sagen, das will ich halt mal machen und machen das dann halt, das finde ich schon immer gut, also so ein bisschen seinen Träumen zu folgen. Bei dem einen ist es halt wie bei Till zu sagen, ich werde jetzt Star, und beim anderen ist es dann vielleicht zu sagen, ich werde jetzt irgendwie, weiß nicht, Raketenforscher oder Müllmann halt auch, ne? Kann ja auch sein. Also ich, kleiner Bruder vom Freund, der hat mit 9 Jahren gesagt, ich werde LKW-Fahrer. Der konnte mit 12 besser LKW fahren als jeden LKW-Fahrer, den ich kannte. Und mit 18 ist der LKW-Fahrer geworden. Und ich würde sagen, der ist vielleicht einer der besten LKW-Fahrer, die es gibt. Und da denke ich mir halt so, jo, du hast genau das gemacht, was du gesagt hast. Finde ich irgendwie ziemlich stark.
Deshalb finde ich diese Zeile, vielleicht den Kreis schließen zu lassen, so genial, dass das war ja, lag ja nicht, ich habe das ja gar nicht den Leuten zum Vorwurf gemacht, die früher die Cowboys waren und dann später Studienrat geworden sind, sondern mein Blick darauf war ja, dass ich, sag jetzt mal, auf dem Schulhof stand und ständig auf andere geguckt haben, was die machen und dachte, boah, das ist der wichtigste Mensch oder der, den man kennenlernen muss oder auf dem Schulhof kennen muss. Und dass meine Wahrnehmung halt eben so total blurry war, ne? Weil ich hinterher gemerkt habe, die haben Wünsche, die sind viel, viel einfacher als das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe. Und tatsächlich bin ich halt eben ein ewig Suchender. Und damit musste ich mich jetzt so die letzten paar Jahre halt eben auch auseinandersetzen und bin froh, dass ich das getan habe. Also ich verurteile da niemanden, sondern eher meinen Blick auf die Dinge justiert.
Aber das habe ich aber auch tatsächlich so verstanden. Also habe ich auch die Textzeile verstanden.
Ja.
Und Udo Lindenberg war sicherlich für mich ein paar Jahre früher sogar noch, natürlich, weil ich 6 Jahre älter bin als du, auch so eine Initialzündung. Und ich bin mal gespannt, wie du sozusagen von Udo weitergekommen bist, in welche Richtung du uns jetzt führst musikalisch. Also Udo ist finde ich, für deutsche Musiker ganz klar, wenn du um diese Zeit rum geboren bist, 60er, Anfang 70er, dann kommst du da nicht drum rum. Aber wo geht's jetzt hin, Henning? Wo führst du uns hin musikalisch?
Ja, das ist auch sehr, sehr spannend, weil tatsächlich neben Udo Lindenberg musste man auch die Queen haben, Nina Hagen. zu der ich jetzt auch eine Geschichte hätte, aber das würde den Rahmen sprengen und habe mir bewusst was anderes ausgesucht, weil der erste große Schnitt war dann tatsächlich die Entdeckung des Pop, und zwar des internationalen, in diesem Fall britischen Pops. Und eine herausragende Größe war definitiv Elton John. Und als ich tatsächlich mit der ersten Band in Berührung kam, oder mein erster Wunsch, in einer Band zu spielen, war, dass ich zwar zum Klavierspielen gezwungen wurde, aber dieses Stigma nicht nachvollziehen konnte oder nicht ablegen konnte, dass mit dem Stigma ist das falsche Wort, dass man ständig üben musste, und ein Lehrer, der mir etwas beibringt, das hat nichts mit meinem Gefühl zu tun gehabt, was ich gehabt habe, wenn ich Udo Lindenberg gehört habe. Naja, und irgendwie habe ich dann Leute auf dem Schulhof kennengelernt, die Bands hatten, und einer war dabei, der Klavier gespielt hat, und da dachte ich so will ich Klavier spielen, und zwar spielte der Your Song von Elton John, und dann war ich natürlich plötzlich hooked, obwohl das eine sehr uncoole Variante von Musik war, die, wenn man halt eben in Anführungszeichen Panikrocker auf der Ersatzbank war. Aber trotzdem hat es mir auch wieder dieses Gefühl gegeben, was man, glaube ich, nur Musik vermitteln kann. Man hört einen Song und vergisst diesen Moment, in dem man diesen Song zum ersten Mal gehört hat, nie wieder. Und das war dann später eine Version von einem Song von Elton John, nämlich von Don't Let the Sun Go Down on Me, in einer Live-Version von George Michael. Und das war damals für VH1, glaube ich, aufgezeichnet worden. VH1 war so das Viva 2 von MTV. Und das ist einfach, also diese beiden Typen, George Michael ist, würde ich jetzt mal sagen, neben Freddie Mercury der größte Popsänger aller Zeiten. Und dann gibt's diesen legendären Einsatz. Also George Michael singt diese Nummer wirklich besser, als ich sie je zuvor gehört habe. Und ich sehe das tatsächlich, sehe und höre das im Fernsehen. Und dann plötzlich steht er irgendwie auf so einer Balustrade vor 80.000 Zuschauern und sagt: Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John. Das Publikum rastet aus, was für mich als Künstler einfach auch immer wieder ein Gänsehautmoment ist. Und dann kommt Elton John und singt den Typen auch nochmal mit seinem eigenen Song logischerweise an die Wand. Also eine Performance, die man damals auch nicht faken konnte, weil tatsächlich noch auf Band aufgenommen wurde. Unfassbar.
Also ja. Ich finde, Elton John ist für mich einfach ein Phänomen, also großartige Songs geschrieben, das sowieso. Und jemand, der es geschafft hat, so relevant zu bleiben über so viele Jahre und jetzt ja irgendwie nochmal so gefühlt der fünfte Frühling, den er macht mit seinen eigenen Remixes. Das ist auch so ein Elton John-Move zu sagen, also wenn ihr einer meine Songs remixt, dann ich doch selber und hol sie halt die größten Popstars irgendwie nochmal ran und macht dann so Remixes auf seine eigenen Songs und ist wieder dauerhaft in den Charts und macht gleichzeitig dann irgendwie noch einen Song zusammen mit Ozzy Osbourne, Ordinary Man, der großartig ist. Ja. Also so History in the Making, und ich finde das irgendwie cool, dass man da irgendwie dabei sein kann. Das denke ich immer bei Elton John. Ja, voll. Das ist so cool, dass man den halt irgendwie so, man kriegt das halt mit, was der so gemacht hat.
Ja, was man vor allem, was man nie vergessen darf, ist, also mittlerweile hat es ja wahrscheinlich jeder den Film Rocket Man gesehen. Aber,
nein, ich nicht.
Ja, ist auch nicht schlimm, weil ich weiß, dass man dir da dieses Gefühl nicht vermitteln muss. Aber
nee, ich Leute, sorry, ich lasse euch erst eure Lobeshymnen.
Ja, und dann dann kommt der Stefan Effenberg.
Naja, also der Stefan Effenberg. Nein, sag erstmal, was man nie vergessen darf. Das ist schon,
also jeder, der sich mit dem Schreiben von Songs schon mal beschäftigt hat, der weiß ja, wie groß ein weißes Blatt Papier zum Feind werden kann. Und häufig werde ich dann ja halt eben auch gefragt, ja, was kommt denn zuerst, Text oder Melodie? Und wenn man so selber am Klavier sitzt oder selber an der Gitarre sitzt, dann ist es häufig, also übermannt mich entweder ein Akkord oder eine Textzeile. Aber wenn ich dann eine Textzeile zu einem Akkord habe, dann folgt oft der Text der Melodie oder umgekehrt. In diesem Falle ist es so, dass der kongeniale Partner von Elton John ja Bernie Taupin ist oder war.
Ja, dazu müssen wir sagen, dass die Nummer eigentlich von seinem 74er-Album Caribou ist und schon 74 veröffentlicht wurde und damals schon 74 ein Hit war. Ich glaube...
Nee, was ich sagen wollte, ist, dass Elton John hat die Texte von Bernie Taupin bekommen und dazu Musik geschrieben. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist totaler Wahnsinn. Weil er performt das ja selber am Klavier. Und wenn man sag mal, als Otto Normalverbraucher oder als so der typische Ich-höre-alles-Typ an Elton John denkt man, der sitzt romantisch am Klavier und denkt jetzt gerade an irgendwie eine verflossene Liebe und singt diesen Song. Aber das sowas, das ist halt eben die Macht der Musik, dass Menschen miteinander sprechen oder kommunizieren können auf diese Art und Weise. Die beiden müssen wirklich Seelenverwandte gewesen sein, um das so rüberbringen zu können, weil es ist einfach jeder Song aus einem Guss.
Und deswegen spielen wir jetzt von George Michael und Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me. Ladies and Gentlemen, hier kommen die beiden.
Ja, also für mich ist George Michael so irgendwie keinen Zugang zu diesen Menschen gehabt. Also ich höre natürlich ganz viel Lobeshymnen durchweg, aber irgendwie ist mir seine Musik zu poppig und mir fehlt da der Zugang. Aber ist natürlich also ich kann auch wieder da wertschätzen, also irgendwie das Werk von ihm und was das für ein großartiger Sänger ist. Und in der Konstellation, das sind natürlich zwei Granden irgendwie der Popmusik, die da zusammen auftreten, großartig. Und eigentlich habe ich, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, wie toll wir Elton John finden. Und eigentlich ist mein auserkorenes Ziel, wenn wir irgendwann mit diesem Podcast mal fertig sein sollten, dann ist mein einziges Ziel, dass Till Hoheneder irgendwann akzeptiert hat und sagt, hey, Elton John, ja, irgendwie, ich verstehe, was ihr alle meint.
Ah, das ist so süß, weil wenn ich euch jetzt verrate, dass ich eine Kassette hatte von Elton John, wo wie dieses unfassbare Song for Guy war da, glaube ich, drauf. Mhm. Und die habe ich mir aus blanker Not bestellt, weil mein Vater war Mitglied im Verlag Buch und Wissen und da gab es dann so eine für Clubmitglieder und da war das dann die einzige Popkassette, die da war, da habe ich dann eben mal die genommen. Ja, Elton John. Ich kann zu Elton John nur genau das sagen, was du gerade über George Michael gesagt hast. Ist erstmal ein brillanter Musiker. Einfach ganz klar, brillanter Musiker. Sehr guter Sänger. Also zumindest in seinen Heydays war er wirklich ein brillanter Musiker. Das Koks hat natürlich schon ganz schön die Stimmbänder zerschossen. Aber George Michael ist vielleicht sogar technisch der bessere Sänger, befürchte ich.
Ja, natürlich, gar keine Frage.
Also George Michael ist für mich, was Gesang angeht, außerirdisch. Aber auch die Türen zu, ich habe jeweils von beiden Künstlern ungefähr jeweils 3-4 Songs, die ich gerne höre. Und dann ist die Tür wieder zu. Und ich werde definitiv nicht Rocketman gucken, weil Atze hat schon zu mir gesagt, du darfst da nicht reingehen. Du machst die Leinwand kaputt. Du regst dich nur auf, das ist nicht gut.
Aber pass auf, du hast genau den Punkt getroffen, der, glaube ich, heutzutage ganz, ganz wichtig ist zu vermitteln. Viele Leute, die ja gerne Aufmerksamkeit haben wollen, genauso gerne wie ich beispielsweise, und häufig vergessen, dass die Performance an sich genauso wichtig oder manchmal sogar noch wichtiger ist als das Beherrschen der Technik. Aber bei beiden darf man halt eben nie versuchen, etwas vorzugeben, was man nicht ist. Ne? Also wenn du kannst schlecht irgendwie Beyoncé nachsingen, wenn du nicht Beyoncé nachsingen kannst, dann musst du es halt eben in deiner eigenen Performance machen. Und du kannst dich nicht auf die Bühne stellen und sagen, ich bin Arnold Schwarzenegger, wenn du eigentlich Dan Aykroyd bist oder John Belushi, James Belushi.
Und soll ich dir mal was sagen? George Michael, weißt du, wann ich das erste Mal tatsächlich ausgeflippt bin, wie gut er singen kann? Als er das ganze Wembley-Stadion beim Freddie Mercury Tribute mit Somebody to Love so in Schutt und Asche gelegt hat, das, sagen wir mal ganz ehrlich, da hätte Freddie ganz alt neben ausgesehen. Das ist meine feste Überzeugung.
Jetzt lehnst du dich aber aus dem Fenster.
Ja, da lege ich mich weit aus dem Fenster. Ich habe es schon immer nie verstanden. Diese Live Aid. Hallo. Du lässt mich jetzt mal ausreden. Live Aid, ich habe es nie verstanden, die Performance von Queen, wie die gefeiert wurde, weil, hörst du dir nochmal genau an, Freddy, all die schwierigen Passagen, all die hohen Passagen, alles schön nach unten wegoktaviert, alles so. Und George Michael, der hat so ein so ein Strahl daraus gestellt. Der hat keine Höhe nach unten weggelassen. Der ist nach oben durch die Gecke gegangen. Pah! Da liege ich, also da,
ich glaube auch,
Rakete,
also ich
glaube, ein Raketenauftritt.
Ich glaube, der Live-Aid-Auftritt von Queen, ich glaube, der ist gar nicht daran festgemacht, dass das jetzt die großartigste Performance war, sondern ich
natürlich
glaube so,
nicht.
Sondern der Kontext, in dem das alles passiert ist, dass sie auf einmal wieder da sind und so weiter. Also ich glaube, das war auf so einer ganz anderen Ebene irgendwie, warum
ich hatte
das
sie
auf
nicht
so
vermisst.
Gekultet wird.
Ich hatte sie nicht vermisst, aber darum geht's auch gar nicht.
Ich übrigens auch nicht.
Dankeschön. Also Unfall. Sir Elton John ist Sir Elton John und alles klar. Und das ist etwas, was mir hier immer gut gefällt bei Musik ist Trumpf. Man muss nicht alles mögen, aber man muss die Künstler respektieren und man muss ja, schon richtig. Auch wissen, dass ein Elton John einfach ein Gigant ist. Punkt. Und George Michael selbstverständlich auch. Von diesen beiden Giganten, da bist du jetzt sind wir im Pop-Bombast-Himmel so ein bisschen gewesen. Dann war Udo der Deutsch-Olymp. Wohin geht es jetzt weiter, Henning?
Ja, ich habe zwei, also um so ein bisschen in der Zeitschiene zu bleiben, ist es so, dass der nächste Künstler zeitlich zwar früher kam, mich aber später dann nochmal umso mehr begeistert hat. Deshalb würde ich mich jetzt gerne muss ich gar nicht erklären, warum jetzt der nächste Song kommt. Aber Fakt ist, ich bin im Prinzip so ein bisschen in dieser Popwelt hängen geblieben, so Anfang der, Mitte der 80er Jahre war das. Da war dann auch noch viel Supertramp und The Cure, die natürlich mit Pop relativ wenig zu tun haben, auch wenn sie später halt eben sehr, sehr viele poppige Songs hatten. Aber jetzt, ich habe gerade noch mal The Forest gehört und da war ich auch wieder sofort wieder damals in dieser Welt. Dann gab es ja auch noch so Bands wie Red Lorry, Yellow Lorry und Gott, wie hießen sie alle, diese ganzen Depri-Bands, wo sich die Hälfte dann irgendwie während der Konzerte aufgehängt hat. Aber einer, der total rausstach, war ein Künstler, dem ich da tatsächlich auch persönlich begegnet bin. Und zwar haben wir 1995 waren wir nominiert für den MTV European Music Award als bester Newcomer. Also nicht als Local Artist, sondern tatsächlich bester Newcomer in Europa. Und das war in Paris im Zenit und da war, also wirklich, da sind Take That und NSYNC erstmal so aufgetreten. Dann Bon Jovi, dann Oasis, dann war Michael Hutchins von NXS mit dabei und ein Topmodel nach dem nächsten. Wow. Also das war wirklich, das waren meine
und das
15
war,
Minuten
Fame. Das war
Fame.
Ja auch dann wirklich die Hochzeit von MTV und überhaupt.
Ja, ja.
Also war das auch so irgendwie die Hochzeit der Musikindustrie oder so irgendwie so? Kurz bevor es dann irgendwie zu Ende war.
Ja,
oder?
Genau. Das war da war die große Krise, dass jetzt die CD rauskam. Ne? Also ja. Und dass die alten Vinyl-Artists jetzt oder beziehungsweise das war eher eine Krise auf Seiten der Hardliner, die dann traurig waren, dass man die CD nicht mehr umdrehen konnte. Aber es war auf jeden Fall waren die Heydays der Plattenbosse. Und allein die Tatsache, Jean-Paul Gaultier hat uns angesagt. Also dann, there's jumping and sweating all over the stage. This is Asher Block X. Und tatsächlich unser Live-Auftritt.
Wird das heute für dich wie so, also surreal?
Nee, überhaupt nicht. Also, weil das, ich meine, das ist wirklich life-changing, ne? Wenn du, ja. Also, und es sind halt immer einfach zwei komplett verschiedene Welten, sich das vor dem Fernseher anzugucken und im Fernseher drin zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du, also um eine, es war, wir haben dann natürlich auch in einem der teuersten Hotels der Stadt gewohnt und dann triffst du im Fahrstuhl halt eben die Gallagher-Brüder, als sie sich noch vertragen haben. Und keine Ahnung, Nina Hagen hat mir dann irgendwie die Zimmertür aufgemacht und whatever. Jedenfalls war dann der Auftritt und wir sind, war natürlich total on fire, weil in der ersten Reihe saß Bon Jovi und keine Ahnung, wie nicht Cindy Crawford, sondern irgend so ein damaliges Megatopmann. Björk saß direkt neben mir. Also es war unfassbar. Und Backstage gab es dann auch noch irgendwie so eine Fastfood-Kette, die da das Catering gemacht hat. Was natürlich, und wir hatten damals noch kein großes Geld überwiesen bekommen. Ne? Das war das erste hochkommerzielle Jahr von H-Blocks. Oder da, wo wir die Tantiemen noch nicht eingesammelt hatten, aber schon verdient hatten. Und
also das heißt, Dave, ihr wart das Fastfood gewohnt.
Ja, wir mussten es aber selber bezahlen und haben uns deshalb meistens immer nur von Bockwurst und Mezzo-Mix ernährt. Und sind dann auf jeden Fall da in diesen Backstage-Bereich gekommen und da stand ein Billardtisch auch noch und da hingen dann halt eben die ganzen Künstler ab, die gerade nichts zu tun hatten. Unter anderem standen drei Figuren am Billardtisch und das waren Mick Hucknall von Simply Red, The Edge und Bono von U2. Und ich tippelte da gerade rein und meinte so, ey, hast du Lust auf eine Runde Poolbillard? Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Da stehen irgendwie drei Typen, die ich nur vom Plattencover kenne. Und dann meinte ich so, ja, und habe nur gesagt, so, but you gotta know, I'm from Germany. Und dann haben sie sich total kaputt gelacht und dementsprechend habe ich dann auch gespielt. Jedenfalls kam dann so eine 1,50 Meter große Figur plötzlich reingelaufen und alle schrien so, waren total begeistert und Küsschen links, Küsschen rechts. Und dann kam die auf mich zu und wollte auch mir Küsschen links und Küsschen rechts geben. Und dann kennt man das ja, wenn man dann immer so in die falsche Richtung ausweicht. Und immer waren die Münder voreinander. Und dann packte sie so mein Gesicht in ihre Hände, küsste mich auf den Mund und sagte, Hi, I'm Kylie. Und dann war das Kylie Minogue.
God.
Und so lass ging das nicht, halt eben eine
lass
Nacht.
Lass das nicht Atze wissen.
Ja, und dann, das ging noch weiter, also die, jetzt muss ich es auch ganz zu Ende erzählen. Dann,
ja, übrigens, ich befürchte, dass es noch alles noch nichts mit dem Song zu tun hat, den du spielen willst,
doch,
oder?
Doch. Okay, dann erzähle ich das im nächsten Podcast, was danach noch in der Nacht passierte. Hat was mit Robbie Williams und seinem ersten Solo-Song zu tun. Aber gut, wollt ihr nicht hören, kann ich verstehen.
Doch, wollen wir hören, aber vielleicht spielen wir erst den Song, den du...
Nein, ja genau, dann erzähle ich die Geschichte zu dem Song. Da war es nämlich so, einen Tag vorher hatten wir gerade geprobt, war die Generalprobe. Und wir kamen von der Bühne und so also es ist wirklich wie in einem Kinofilm gewesen. So im Dämmerlicht trat dann ein Mann aus dem Schatten im Tweedanzug, der coolste Dude, den ich je in meinem Leben gesehen habe, kommt auf mich zu und schüttelt mir so die Hand und sagte, That was a very nice song. That was really a very nice song indeed. Thank you very much. Drehte sich um und ging. Und ich konnte überhaupt nicht, war die Salzsäule und warte darauf, dass Lot sich umdreht. Und dann Dave, mein Bandkollege, sagt dann zu mir so, wer war das denn? Und ich so, Alter, das war David Bowie. Und ich gerade von so vielen Heroen gesprochen habe, ist natürlich, eine Nummer, die auch jeder kennt. Aber es ist einfach... Da passt alles zusammen und Heroes sollte eigentlich ins Köchelverzeichnis aufgenommen werden.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Herr Konrad. Sie schweigen auch vor lauter Ehrfurcht und wir spielen vom großen David Bowie Heroes. Oh Mann, unglaubliche Story. Ja, großartiger Song. Ich liebe es. Ich kann jedem nur ans Herz legen. Es gibt von der BBC mit Tony Visconti ein 20-minütiges Video, wo er alle Spuren einzeln anspielt und erzählt, wie der Song zusammengebaut worden ist. Wenn ich den Link noch finde, packen wir den in die Shownotes.
Oh, bitte.
Das muss man gesehen haben. Tony Visconti, der große Produzent selber, erklärt's. Und dann hörst du eben halt, wie die Solo-Bassspur, wo sie den Effekt auf dem Bass schon mit aufgenommen haben. Und was man eigentlich ja nicht so macht, aber damals hat man einfach gesagt, ne, machen wir jetzt. Und dann hat er erzählt, die Percussion ist mit einer Gabel gespielt worden. Und
wir packen den Link in die Shownotes. Ihr sprengt mir hier.
Ey, Leute, das muss man wirklich gesehen haben. Das ist so großartig, wie das dann alles zusammenfällt. Henning.
Aber, ja, ich versuche jetzt mal, weil jetzt wird wirklich gerade, also die Messlatte wird gerade in dieser Folge wirklich ins Exorbitante nach oben geschraubt. Also was Stories angeht, was Songs angeht. Und
nee, dann darf ich aber keinen von den Titeln mehr spielen. Weil, wenn ich die Queens of the Stone Age Geschichte erzähle, dann denkt ihr wirklich, ich bin Valium genommen.
Max, die Sendung wird eh scheißenlang, ist doch egal.
Ich sag nur, aber du, wir müssen ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Es stehen ja noch so ein paar andere Gäste auch in der Warteschlange. Und ein guter Freund, auch von dir, lieber Henning, ist Lukas Vogelsang. Und das ist auch ein Freund von mir. Und der hat nämlich schon, der hat sich beschwert, dass du im Oktober da bist und er nicht. Und jetzt kann ich nur hier.
Ja, dann Lukas, gib ihm mal meine Telefonnummer. Das,
wenn Lukas hier in der Sendung hört, dann würde ich sagen.
Wer 7000 Follower hat, entschuldige mal, der muss sich einfach hinten anstellen. Der hat ja noch nicht mal mehr als ich.
Ich sage jetzt mal so, also lieber Lukas, wenn du das jetzt hier hörst, also Henning hat vorgelegt mit einer Story, wie er David Bowie die Hand geschüttelt hat. Also da legt man nach. Nein, Quatsch. Das sind natürlich wilde Stories.
Wenn der seine Hertha-Fangesänge sich wünscht als Songs, dann sind die Geschichten nicht minder legendär.
Oh Gott, Hertha-Fangesänge, dann kommt noch eine Story, wie er Frank Zander in die Hand geschüttelt hat und zusammen nur nach Hause gehen, wie nicht gesungen hat.
Das ist doch nicht mehr. Alles so, gut.
Ja, also ja. Lukas ist einer der größten Storyteller aller Zeiten, das muss ich mal festhalten.
Erst bitte etwas Disziplin.
Wir haben noch keine Zeit.
Ja, Henning, wie gesagt, das Video von Tony Visconti in die Shownotes. Apropos Shownotes, welche Shownotes hast du dir zu deinem nächsten Song gemacht? Da bin ich sehr gespannt.
Ich versuche mich mal kurz zu fassen.
Ja.
Ja, es geht um eine Band, die mehr oder weniger den sogenannten Stoner Rock erfunden hat. Und die meisten in Deutschland, vornehmlich in Europa, speziell in Deutschland, glauben ja, dass Stoner Rock immer was damit zu tun hat, dass die Leute bekifft sind. Was natürlich auch einer der Gründe sein kann. Aber Stoner Rock kommt eigentlich aus dem Joshua Tree Park südlich von Los Angeles. Gibt es im Desert eine Stadt, die heißt Joshua, oder gibt es einen Park, Joshua Tree Park, und da gibt es so bestimmte Zypressenbäume, die man vielleicht von dem Album Joshua Tree kennt, von U2. Diese Bäume gibt es nur in Israel und in diesem Park und unter anderem so monumentale Steinklötze, von denen man nicht den Hauch einer Ahnung hat, wie die da hingekommen sind. Also eine sehr, sehr bizarre Landschaft, und mitten in diesem Joshua Tree Park gibt es die Rancho de la Luna Studios, und das ist für viele deshalb legendär, weil da unter anderem eine Band aufgenommen hat namens Caius. Und die meisten, oder ihr werdet wahrscheinlich beide schon wissen ansatzweise, um wen es geht, nämlich Josh Omi. Und aber zu der Geschichte muss man noch sagen, als wir in Amerika auf Tour waren, das war von 99 bis 2001, waren wir eigentlich die ganze Zeit drüben, hatten wir einen Tourmanager, Pete Stahl. Und Pete Stahl war Sänger der Band Scream in den 80er Jahren. Und jetzt mal eine Preisfrage. Wisst ihr, wer der Trommler von Scream war? Dave Grohl, um es kurz zu machen. Grohl und hat dann die Band verlassen, weil er bei Nirvana einsteigen musste als 18-Jähriger.
Musste, also, ist auch gut.
Deshalb kann man zu diesen Rancho de la Luna Studios noch einiges erzählen, weil Pete natürlich da in dieser Clique auch drin ist. Mittlerweile leitet das Studio Dave Catching, der auch ein sehr guter Freund von meiner Frau mittlerweile ist. Und wir haben da auch schon das Truthahn-Essen gemacht haben, Thanksgiving. Und das ist ein totales popliges Vintage-Studio, aber da haben halt eben, keine Ahnung, Caius aufgenommen, da haben die Foo Fighters aufgenommen, da hat das Nonplusultra der Rockszene von Kalifornien auch L.A. aufgenommen. Und damals, 2000, 2001, war ich mit meiner Frau da, und da hat er halt eben auch eine Band aufgenommen, von der wir wussten, die hat noch keinen Plattenvertrag, die wusste man, das war so eine Spaßband aus diesen Studios heraus. Und der Pete sagte, ey, die Jungs hier, eine neue Band, die spielen in Lake Tahoe. Und wir wollten sowieso von L.A. mit dem Auto nach San Francisco fahren und da Freunde besuchen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann kommen wir in Lake Tahoe vorbei, können wir da bei euch pennen? Ja, klar. Es könnte nur sein, dass einer von euch dann dem Gitarristen die Gitarre anreichen muss, weil das ist so ein ganz kleiner Club, 150, 200 Leute oben auf der Bergstation von dem Skilift. Ja, machen wir klar, gerne. Und dann hat er auch eine Band gespielt, Unwritten Law. Das ist eine Punkband, die ich damals vergöttert habe und mit dem wir auch während der Vans Warped Tour 99, als wir in Amerika auf Tour waren, uns recht gut angefreundet hatten. Und Unwritten Law war ein Headliner. Und als erste oder zweite Band spielte dann halt eben diese Band von dem Kumpel aus dem Joshua Tree Park, aus den Rancho de la Luna Studios. Und Kira reichte dann ständig dem Typen halt eben die Gitarren an. Und der Typ war Josh Omi von Queens of the Stone Age. Und das war auch die Band, die da einen ihrer ersten, wenn nicht sogar ihren ersten Auftritt hatte. Und als die dann natürlich irgendwie in der ganzen Welt groß rauskam, war das wieder eins dieser Erlebnisse, von denen ich noch ein paar andere Beispiele hätte. Wie wenn man diesen Erfolg oder die mediale Aufmerksamkeit einfach anders einzuschätzen weiß. Weil das halt eben, das war ein Typ, den du siehst und aus einem kleinen Studio kennst, der einfach nur Musik aus Leidenschaft Musik macht, sehr kauziger Vogel ist und dir so schnell zu verstehen gibt, wenn er dich nicht mag. Aber es war halt eben History in the Making und irgendwann sitze ich bei einem Radiosender und der Typ, der Moderator spielt mir die neue Single von Queens of the Stone Age vor und ich dachte, jetzt kommt irgendein Double Bass Gewitter. Aber stattdessen kommt im Prinzip dieses Honky-Tonk-Klavier mit diesem unfassbaren Groove und eine Gitarre, Till, da muss ich ab jetzt immer wieder an dich denken, wenn ich diesen Song höre, weil du ja auch gesagt hattest, dass du total auf die Nummer abfährst.
Ja, Montag noch auf der Probe gespielt.
Und das meine ich damit, also im Musikunterricht müsste eigentlich das einfach mal deutlich gemacht werden, wenn man, wie viel Ton man einer Note geben kann. Ne? Und das ist eine ganz einfache Melodie, die Josh Omi da spielt. Also ganz einfache Folge. Aber keiner von uns würde jemals auch nur ansatzweise in die Nähe kommen, das so klingen zu lassen, wie Josh Omi das spielt. Also es ist eine unfassbare Nummer. Eine meiner All-Time-Favorites, Make It With You.
Ja, großartiger Song. Das ist für mich einfach musikalischer Beischlaf. Das ist das ist eine Nummer für den Hüftschwung, ganz klar. Das ist sexy Musik einfach. Das ist der Groove ist einfach der schläfrige Gesang. Das hat alles so eine unterschwellige Erotik. Der Text sagt es natürlich auch. Ich möchte es mit dir machen, immer und immer wieder. Und ich habe noch nie, was Sexy Music angeht, sind für mich die Rolling Stones eigentlich die Könige. Aber dass ich mal einen Song auf diese Höhe heben würde, der nicht von den Stones ist, das hätte ich nie gedacht. Aber was man mit den Griffen C, A und E alles so machen kann, ist
alles
unfassbar. Das ist unglaublich. Und der Groove ist einfach das Solo. Oh Gott, ich liebe die Version, die bei Later zu sehen ist, wo PJ Harvey auch noch singt.
Das Jules war Holland, meinst du? Bei Jules Holland.
Ja, Jules Holland, ja, genau. Da hatte er das Projekt Desert Sessions.
Da gibt es übrigens auch eine Version mit CeeLo Green, die er singt.
Oh ja, und nie war übrigens Iggy Pop besser als mit Josh Om als musikalischen Direktor.
Soll ich, was Jules Holland angeht, nochmal eine coole Geschichte erzählen? Geht ganz schnell.
Erzähl bitte.
Ja, gerne.
Der hat mich mal in Berlin zum Essen eingeladen und gefragt, ob wir nicht mal Later with Jules auf Deutsch oder in Deutschland machen können, weil er ein großer Deutschland-Fan ist.
Ja.
Ja, und jetzt kommt die Frage, warum ging das nicht? Ich glaube, die Frage ist in einer der ersten, also irgendwo ist die Frage mal aufgekommen, warum gibt es in Deutschland, ich darf das nicht zu laut sagen, weil ich weiß, du warst ja auch schon in Musikshows aktiv. Warum gibt es keine guten Musikshows in Deutschland? Also sowas wie das.
Und nee, das kann ich dir, lässt sich ja ganz einfach beantworten.
No weil, money.
Nee, weil die
es ist immer,
Leute
es ist
einfach
immer
nicht verstehen.
Es ist immer wieder versucht worden. Auch, kennst du, wie heißt die französische Sendung?
Musik ist Trumpf, hallo?
Taratata, nein.
Ja,
oder wie heißt Musik ist Trumpf.
Ja, Taratata.
Taratata. Und das ist im Französischen
mit Manu Katché
eine Sendung. Und das hat mal Hugo Egon Balder hier versucht. Das ist einfach
Ich habe eine Sendung gemacht. Ich habe einen Piloten für ein NDR gedreht. Die hieß Lobby Call.
Ja,
okay.
Lobby Call ist bei Bands halt eben immer der Zeitpunkt, wann man sich in der Lobby trifft, um im Bus zur Venue zu fahren.
Ja.
Und da habe ich im Atlantic Hotel in Hamburg zusammen mit Sascha einen Abend moderiert, in dem Ina Müller, Curse, und diverse andere Musiker noch aufgetreten sind, Sascha logischerweise. Und im Publikum waren dann halt eben Silbermond, Udo Lindenberg etc. Und wir haben im Prinzip eine 4 Stunden lange Session gemacht, die zusammengeschnitten auf 1 Stunde. Und die kam auf dem Sendeplatz von der NDR Talkshow und sollte eigentlich dann tatsächlich in Serie gehen, weil das sehr erfolgreich war. Und dann kamen leider halt eben diverse Krisen und es ist halt eben doch tatsächlich so, dass so ein paar Produktionsfirmen sich da die Jobs untereinander aufteilen und wenn gute Ideen werden dann häufig halt eben auch so rundgeschliffen, dass das fehlt, was dann Jules Holland halt eben bei so einer Show ausmacht.
Ja, ich hätte gedacht, das wäre so ein Ding gewesen, da hatte ich so ein bisschen Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, weil die Künstlerszene sehr gelitten hat und da habe ich gesagt, da hätte man mal die Gelder einsetzen können und macht einfach irgendwie, hätte sagen können,
absolut.
So in Corona-Zeiten, 19 Uhr vor der Tagesschau, da wird einfach 1 Stunde lang, senden wir irgendwelche Künstler, die irgendwie um ihre Existenz kämpfen und die werden jetzt einfach mal auf den Sendeplatz gelegt und kriegen jetzt halt einfach Einnahmen durch die GEZ, die gezahlt wird. Aber anderes Thema, Make It With You. Ich finde, der Song ist richtig geil. Und was, finde ich, in dem Song unterschätzt wird, ist der Gesang. Weil ich finde, es gibt ja, kaum total. Einen Sänger, wie Joshua, übrigens der Joshua Omi heißt, was jetzt durch deine Story mit dem Joshua Tree und nochmal irgendwie interessant zusammenpasst, der ein unfassbar gutes Timing hat. Das ist so, der Gesang fällt oft so bei diesem Ganzen, was die da machen, so ein bisschen hinten runter. Und ich finde, das ist so eine ganz große Stärke in dem Song. Und Timing an der Gitarre und im Gesang hat er einfach unfassbar.
Und total, ich kriege eine Gänsehaut, während du das sagst, weil es wirklich so den Punkt trifft. Und es ist ja, wenn man mal in Form eines klassischen Pop-Hits denkt, und das war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Song, hat es ja alles das, was jeder Produzent und jeder Labelboss sagen würde, was rein muss in einen typischen Hit, hat es halt eben nicht. Ne? Also die Stimme steckt hinterm Playback und
Sometimes the same is different, but also, mostly it's the same.
Ja.
Das ist meine Lieblingstextzeile.
Sometimes ja, aber the same is different. Also so nuschelt, man versteht kaum einen, also man muss den schon mitlesen, wenn man den auswendig lernen will. Und auch der Refrain ist natürlich im Nachhinein, haut er rein, aber das bleibt immer hinter diesem Sex-Groove zurück. Aber es ist einfach, diese Sprache, Henning, die nur Musik beherrscht, ist da auf den Punkt getroffen.
Henning, wollen wir den Song am 3.12., wenn ich mit meiner neuen Band spiele, in einem kleinen Club in Hamm, wenn du Zeit hast, kommst du vorbei und singst die Nummer mit mir, ja?
Ja, da kann ich nur nicht versprechen, weil ich am 2.12. Geburtstag habe und wahrscheinlich in Österreich bin.
Du hast am 2.12. Geburtstag? Ja. Das ist lustig, weil ich habe am 1.12. Geburtstag.
Ja, und ich sag mal so, wenn ihr beide am 3.12. eure Karriere beenden wollt, singe ich auch mit.
Das haben schon andere versucht.
Also ich könnte mich gerade noch an die Drums setzen oder so.
Aber ihr habt alle recht.
Jetzt mehr könnte ich bringe euch aber ganz
da
hätte ich
jetzt auch noch eine Story. Dann rastet ihr aber total aus.
So,
da habe ich nämlich mit John McEnroe, Boris Becker, Thomas Muster und Henri Leconte zusammen Musik gemacht. Ohne Scheiß.
Klingt wie so ein Witz. So, ne, die sitzen an der Bar und machen Musik.
Witzig war es nicht, gelacht haben wir trotzdem.
Ja, sehr schön. Der Einzige, der nicht mehr lacht im Augenblick, ist Herr Becker, aber das hat andere Gründe.
Und ich sage nur, dieser Song ist ja so groß und irgendwie auch so, der einfach unfassbar groß ist. Also das ist so ein bisschen, einfach über die Band hinaus ein großer Song geworden. Muss man sagen, auf einem Album, wo ziemlich viel richtiger Müll drauf ist. Also die haben, also da war dann irgendwie nichts mehr übrig an Talent und Qualität,
das ist definitiv,
einen zweiten guten Song da drauf zu bringen.
Ja, es ist definitiv das schlimmste Album, was ich von naja, egal.
Egal.
Also, ich bin schon wieder glücklich. Ich habe mich immer gewundert, warum ich mit Henning so gut klarkomme. Aber jetzt kann mich gar nichts mehr schocken.
Wir lieben einfach beide Sexmucke.
Ja.
Ja, und natürlich, wir sind December Children.
Ach so, ja, klar, stimmt.
Das ist schon sehr lustig. Sag mal, Mr. Second of December, a question from Mr. First of December. wie geht's weiter mit deiner musikalischen, wie soll man sagen, Agenda?
Ja, wir können es hervorragend abrunden und das passt wie die Faust aufs Auge tatsächlich. Eine wunderbare Band mit dem Namen Pisse. Und zwar beschäftige ich mich seit sechs Monaten wirklich fast schon suchtgefährdend mit dem Thema Punk und in diesem Sinne halt eben mit dem, vor allem mit deutschem Punk.
Zum Glück nicht mit dem und Thema Pisse.
Du, ich weiß nicht, ob dir WDR 1 noch was sagt, also bevor es 1 live hieß, da gab es eine bekannte Carmen Thomas, die ein hervorragendes Buch rausgebracht hat, das hieß Der goldene Saft.
Ja, aber ich kann dazu Folgendes sagen, Atze und ich haben da auch im Podcast drüber gesprochen, daraufhin hat sie uns nochmal das Buch zugeschickt, wenn einer von euch Bedarf hat. Übrigens, und da schließt sich auch der Kreis wieder, Henning, ich war mal mit Till und Obel in einer Tour, es muss so 96, 97 gewesen sein und war auch total zerstört von den Stimmbändern und hatte noch 2 Gigs zu machen. Und du kannst dir ja vorstellen, dass...
Hast du an Carmen Thomas gedacht?
Es reichte dann ja einfach nicht, was singen, weil wir haben ja auch noch gesungen und parodiert. Das heißt, du hast ja dann noch weiter malträtiert, deine Stimmbänder. Nee, da war ich so verzweifelt, dass ich tatsächlich mit Urin gegurgelt habe, weil das empfohlen worden war.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Und man sollte den Mittelstrahl nehmen.
Da hast du wirklich einen Fan sehr glücklich gemacht.
Jetzt hört doch mal zu, ihr beiden Banausen. Es war wirklich so, man sollte den Mittelstrahl nehmen und ich habe es tatsächlich einmal geschafft zu gurgeln und danach war ich so fertig, dass ich mir erstmal eine rauchen musste.
Geil.
Und gedacht habe, scheiße, dann eben nicht.
Ja,
ja, aber da muss ich natürlich auch wieder was zu beitragen. Und da zeigt mal, wie groß oder wozu eine Verzweiflung alles treiben kann. Denn ich hatte fürchterliche Akne in meiner Pubertät. Und Clearasil, wie die ganze Werbescheiße hieß, hat nicht geholfen. Und absolut
du warst das Clearasil, du warst das
Clearasil-Testgelände
praktisch.
Ja, genau. Ich war das Vorher-Model.
Oh Gott. Und hast du dann mit dem Mittelstrahl abgetupft oder was?
Ja, ja, richtig einmassiert und eingerieben.
Das erklärt vieles, aber nicht alles.
Nee, aber es hat geholfen tatsächlich.
Wir kommen zum Thema Pisse zurück.
Ja, und tatsächlich unser gemeinsamer Freund Lukas Vogelsang hat mich nicht nur auf die Idee gebracht, dazu was zu machen, sondern hat mir auch gezeigt, wie er das halt eben macht. Und zwar fängt das alles ja mit einer Stoffsammlung an. Und dann habe ich, wie man das so früher gemacht hat, mir ein Edding gekauft und riesige A0-weiße Plakat und habe da alle Bands aufgeschrieben, alle Jahreszahlen, alle Titel, die mir eingefallen sind. Alles, was mir brainstorming-mäßig halt eben erstmal zu Punk eingefallen ist. Und da gab es natürlich einiges. Und ich habe in den 80er Jahren viel Punkmusik gehört. Und eine Band, die ich auch allerdings nur vom Namen kannte, war Pisse. Und ich wusste jetzt überhaupt nicht, ist das aus den späten 70ern, frühen 80ern oder war dann halt eben sehr überrascht, dass diese Band 2014 erst in Hoyerswerda gegründet wurde.
Ja.
War ganz froh, weil der Sound ist halt eben echt so sehr, sehr rudimentär, würde ich jetzt mal sagen. Und erinnert tatsächlich schon fast... Ja, aber so, ich sag mal, so wie die neue deutsche Welle, bevor sie berühmt geworden ist. Ne?
Ja.
Also sehr, sehr, da ist schon hitverdächtiges Material dabei, sagen wir es mal so. Oder was heißt hitverdächtig? Das sind ja Leute, die Miley Cyrus geil finden, würden schreien, weglaufen. Aber es steckt was, da steckt eine musikalische Intelligenz drin. Dass nämlich ich mich dann mit der Band oder beziehungsweise mit Punk weiter beschäftigt habe und ein Freund von mir, der auch noch 20 Jahre jünger ist als ich, der sagte dann so, hä, Pisse, wie geil, weil ich dieses Plakat mit meiner Stoffsammlung fotografiert hatte und in so eine Chatgruppe geschickt habe. Und der sagte, du kennst Pisse, wie geil ist das denn? Und ich so, hä? Und dann erzählte er mir, dass diese Band halt eben total auf Spotify abgeht. Da habe ich gesagt, das kann auf gar keinen Fall sein. Die sind nirgends zu finden irgendwie. Die machen nicht Social Media überhaupt nicht mit und keine Ahnung was. Und dann habe ich es aber natürlich recherchiert und herausgefunden, dass es wohl irgendeine Asiatin gegeben haben muss, die Hardcore-Influencerin ist oder aus irgendeinem Grunde jedenfalls einen Teil dieses Songs, den ich gerne spielen möchte, oder von euch spielen lassen möchte, Fahrradsattel genommen hat und unter eins ihrer Reels, nennt man das, glaube ich, gepackt hat.
TikTok.
Und die Leute da weltweit TikTok. Ausgerastet sind. Ja, genau. Ausgerastet sind und Also gebt mal den Begriff Fahrradsattel und Pisse ein bei TikTok aus Spaß und ihr werdet hunderttausende Videos finden. Und man geht auf die, man guckt im Netz nach, die haben auf ihrem Spotify-Account, also das ist einer der Streaming-Accounts, die es gibt, 52 oder 53 Millionen Klicks. Das ist ansatzweise so viel wie der Song Laila am Ballermann. Also um das mal einzuordnen, das ist der totale Wahnsinn. Und ab da war ich tatsächlich mit dem Prinzip von Social Media versöhnt und wusste, das Ding ist nicht der Content auf den sozialen Medien, sondern es ist nach wie vor, es bleibt der Mensch, ist der Fehler im System. Also insofern finde ich sensationell und diese Band muss man sich einfach deshalb anhören, weil sie mit der kommerziellen Idee der heutigen Welt, also mit Web 3.0, nichts zu tun haben, aber trotzdem einfach Geschichte schreiben. Und das kann nur Musik.
Ja, und eine Laune der, wie soll man sagen, der Geschichte irgendwie. Irgendjemand gefällt es. Und das ist eben halt auch etwas, was allerdings nur heute geht. Ne?
Die Frage.
Ja, aber die möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das darf man eigentlich gar nicht laut rausschreien, weil dann die Leute sagen, das ist ein frustrierter Altrocker, der keine Relevanz mehr hat. Aber wenn A&R-Manager haben mir zumindest bei jedem Scheiß-Song immer gesagt, das kann man nicht machen, das darfst du nicht machen, bla bla bla. Das spielt keine Radiostation. David Bowie hat jüngst in einem Interview von, was irgendwie 40 Jahre alt ist, erzählt, als Künstler musst du das sagen, was dir auf dem Herzen liegt und dabei musst du Grenzen überschreiten. Wenn du nicht Grenzen überschreitest und aus deiner Komfortzone heraustrittst, dann wirst du nur Scheiße abliefern. Und das ist tatsächlich etwas, was ich leider erst zu spät verstanden habe, aber es mir mittlerweile umso mehr Spaß macht, weil die Kunst, die ich bewundere, ist eigentlich immer genau die keine Konvention hat, nonkonform ist und somit egal, ob das George Michael, Nina Hagen, Udo Lindenberg oder halt eben Pisse ist, das ist für mich Punk.
Weißt du, das Entscheidende ist, glaube ich, als Künstler. Ich habe mal mit einem Kirchenmusiker komponiert.
Ja, geil.
Und
ich auch.
Ja, pass auf. Und dann ging es natürlich immer darum, dass ich gesagt habe, ja, und er sagte, ja, wie geht denn der Song? Und dann habe ich gesagt, ja, da und da und dann gehen wir darüber zu dem Akkord. Und dann sagte er immer, ja, das geht ja nicht. Und ich so, ja, weil wieso geht denn das nicht, ne? Ja, weil im Quintenzirkel bla bla bla, so und so, da kann dieser Akkord gar nicht hinkommen, weil das passt nicht zueinander. Und dann habe ich ihn irgendwann angeguckt und habe gesagt, ey Junge, was geht mich dein Elend an?
ich drehe dir gleich mal in deinen Quintenzirkel.
Das passt. Und das ist der Punkt irgendwie, ne? Das ist genau das, was du sagst. Wenn, guck mal, nimm mal Trio, was weiß ich, zu der Zeit, irgendeiner sagt, ja, wie, die Band hat keinen Bassisten. Ja, wie, der singt da durch so ein Megafon. Ja, wie, der singt so ein Deutsch-Englisch-Gemisch. Was soll denn der Scheiß? Und das werden ja auch alle gesagt haben, bis auf ein oder zwei. Die haben einfach gesagt, ja, genau das haben die gesagt. Was geht uns euer Elend an? Das ist unser Ding und das machen wir jetzt hier. Bums.
Ja,
aus eben. Feierabend. Und wenn es das nicht geben würde, und deswegen bleibt Musik immer spannend. Ne?
Absolut.
Und weil irgendeine Asiatin das irgendwo gehört hat und gesagt hat, ey, das ist geil. Oder Roxette ist ja ähnlich passiert. Irgendeine US-Amerikanerin hat in Schweden ein Aufenthaltsjahr gemacht, hat die Kassette von Roxette mit in die Staaten geschleppt, hat es irgendeinem DJ gegeben und so ist Roxette durch die Decke gegangen.
Ja.
Darum geht es eben halt. Das abschließend fand ich das so gut von Henning, dass er eben halt sagt, der Künstler.
Jetzt reden wir schon über ihn.
Von David Bowie. Ich habe mal ein Interview von David Bowie gesehen und da wurde David Bowie, erzählte er, dass er zum Geburtstag den Mantel von seiner Frau gekriegt hat. Also seine Frau hat den Mantel, einen Bühnenmantel von Little Richard gekauft.
Oh ja, geil.
Ne? Und weil Little Richard damals so unheimlich wichtig war, überhaupt auch für das ganze exaltierte und androgyne und sexuell ambivalente, das hat ja kein anderer mehr gefördert als Little Richard mit seiner Schminke und seinem Gekreische und diesem leicht hysterisch affektierten Gehabe. Ganz, ganz wichtiger Einfluss. Und Little Richard war unterwegs mit den Stones in so einem Mixprogramm in England. Und da ist der junge David Bowie hingegangen und hat dann die Stones gesehen. Hat die Stones gesehen und da sagt er, das war das Rebellischste, was er je gesehen hat. Und die kamen auf die Bühne, diese Jungs mit den langen Haaren, und irgendeiner im Publikum schrie praktisch hier so ein, einfach der typische Spießer schrie einfach Mick Jagger an: "Ey, get a haircut!" Also hier, geh mal zum Friseur. Und Mick Jagger, und das hat David Bowie, ihr müsst das Video euch angucken, Bowie parodiert Jagger sensationell, und Mick Jagger hat gesagt: "And what? And look like you."
Ja.
Was nichts anderes heißt, damit ich so scheiße aussehe wie du, oder was? Und er sagte, das wäre
das Interview gesehen.
Das wäre seine Initialzündung gewesen. Er hätte gedacht, ich habe noch nie etwas Rebellischeres gesehen als diesen Mick Jagger und seine Wungs, und das will ich auch. Hm. Und wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Was für ein großartiger Künstler. Mein Gott, wir müssen unbedingt mal eine Ikonensendung machen.
Ja.
Aber zurück zur Pisse. Was ist denn jetzt letztendlich zu dieser Band? Was ist das, was sich fasziniert an dem Song, bevor wir ihn spielen?
Es ist, glaube ich, ein absoluter Hitsong. Es ist einfach eine geniale Komposition mit relativ einfachen Mitteln, aber so kunstvoll eingesetzt, dass es letzten Endes zu Recht in die Hörgewohnheiten der 20-jährigen TikToker gefunden hat. Und das finde ich einfach ein Phänomen, dass ein Hit bleibt halt eben ein Hit.
Ja, ein Hit bleibt ein Hit.
Und ich meine, lass mich dein Fahrradsattel sein, das könnte auch von Deichkind sein, also so eine Zeile. Und
ja, richtig.
In den Diskussionen, die wir heutzutage haben, ist das trotzdem irgendwie finde ich, etwas, was in ein Text, der in die Champions League der Rockgeschichte gehört.
Ich sag mal noch zwei Sätze dazu, weil für mich war Punk immer, das war mir zu trivial. Ich war vielleicht nicht rebellisch genug oder sowas, und also Punkmusik und das Punkgehabe mit dem, ja, Irokesen und Springerstiefeln und Bierdosen saufen und irgendwie gegen den Staat zu sein.
Du bist
so
einfach zu jung. Junge.
Aber das gab ja genügend Leute in meinem Alter, die das auch gemacht haben. Und die auch die diesem Punk sein verfallen sind. Natürlich und Sonderschule gehört haben und all so ein Kram. Und das war alles nichts für mich. Das war mir auch. Da war Musik halt eher Ausdrucksform als wirklich Kunst an der Stelle. Das hat aber jetzt bei der Nummer, das fand ich halt ganz cool, was sie gemacht haben. Aber ich habe halt irgendwie zu Punk nie den Zugang gehabt. Was ich aber im Grundgedanken gut finde, was du, Henning, vorhin gesagt hast, über mehrere Künstler, und das ist vielleicht das, was ich besonders schätze, ist, alles kann Punk sein, was rebellisch ist. Also was irgendwo sich gegen auflehnt. Und das ist eben nicht die das Musikgenre Punk oder das optische Auftreten, sondern die Haltung, die dahinter steht. Das habe ich nochmal so für mich verinnerlicht. Ähnlich wie ich für mich die moderne Kunst irgendwie neu entdeckt habe, weil ich oft gedacht habe, was für eine Scheiße. Und dann die einfache Erklärung kam: moderne Kunst ist nicht irgendwie das Ergebnis wie bei klassischer Kunst, sondern der Versuch ist es eigentlich, der gewertschätzt wird, für etwas zu machen. Und eben Punk zu sagen, Punk ist all das, was gegen irgendwas rebelliert. Und wir hatten Harry Belafonte ganz am Anfang unserer Sendung, der sich auch gegen Konventionen aufgelehnt hat. Und das ist wahrscheinlich genauso Punk, wie wenn Pisse im Jahr 2022 singt: "Ich will dein Fahrrad sein."
Lass mich dein Fahrrad sein.
Das fällt mir gut, der Gedanke.
Wisst ihr übrigens, dass Mick Jagger wurde 1976 gefragt, was er vom Punk hält. Und er meinte einfach: "Leute, Keith Richards ist der originale Punkrocker. You can't out-punk Keith Richards."
Ja.
Und dann würde Keith wahrscheinlich aber selber sagen, und was ist mit Jerry Lee Lewis? Was ist mit dem Killer? Was ist mit Little Richard? Was ist?
Aber das war ja genau das, was Max gerade gesagt hat. Dass ja, Punk genau. Nicht im Irokesenhaarschnitt, sondern in der Haltung steckt.
Ja,
und ganz genau. Was ich noch ganz, ganz wichtig finde, mein Eindruck ist jetzt nach den letzten 6 Monaten, in denen ich mich damit beschäftigt habe, dass Rock'n'Roll Rebellion ist und Punk eigentlich eher scheißegal in der Form von mir ist egal, wer mich berühmt machen kann, ich mache das, was ich machen will. Mm, und das ja. ist keine Rebellion, sondern es provoziert durch diese Haltung,
durch Gleichgültigkeit,
dass man sich selbst verwirklicht gegen alle Konventionen. Also dieser Nonkonformismus ist das, was provoziert. Aber mit Rebellion, also Punk will nie die Macht haben. Das ist etwas, ja, okay, ist ja. ein großer Unterschied.
Da müssen Guter wir Punkt. Irgendwann mal auch mal die Pisse-Jungs einladen, aber so weit sind wir noch nicht. Wir spielen jetzt erstmal Fahrradsattel. Was sagt der Arzt zu Domina? Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt.
Ja. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.
Ja.
Sagt der Rockstar.
Es könnten auch die Strokes sein, ne?
Die Strokes.
Ja, also das ist die Aufnahmen, also die Produktion ist genial. Total genial. In einer Welt, in der am Computer und im Telefon alles möglich ist, noch so eine Musik zu machen, finde ich einfach Wahnsinn.
Ja, aber da sind wir bei dem Thema. Ne? Mich interessiert das auch. Nein, mich hat das nie interessiert, wenn einer gesagt hat, das macht man aber so nicht. Ich werde nie diese Diskussion vergessen. Wir waren schon 2 Tage im Studio und jetzt schraubt er immer noch am Schlagzeugsound rum. Und irgendwann gehe ich zu ihm und sage, hör mal, das klingt gut. Und da sagte er zu mir, ja, ich habe auch noch nicht alle Geräte benutzt. Und auch da musste ich dann irgendwann sagen, ey, das interessiert mich nicht. Das klingt jetzt einfach gut und ich bin der Künstler.
Bei Punk, mir fehlt die letzte, weil wenn die das in letzter Konsequenz machen würden, was sie da vermitteln, also dieses, mir ist es egal, also dann bin ich nicht bei Spotify. Das wäre die erste Plattform, wo ich nicht wäre, wo Künstler, also weißt du,
ja.
Und dann ist die Frage, ist es halt was, also ist es was Artifizielles, ist es künstlich, also alles.
Ja, aber Max, also du kannst ja nicht, sorry, dann bist du, weißt du, was ich in meinem Abitur machen musste? Ich musste ein Deutsch, eine Kurzgeschichte analysieren von Helmut Heißenbüttel und die hieß Der Wassermaler.
Ja.
Und da ging es eben halt genau darum, ob jemand seine Kunst veräußert. Irgendwann hat dieser Fotograf entschieden oder dieser Maler, er malt keine Bilder mehr, er malt jetzt nur noch auf Wasser. Das heißt, er entzieht sein Werk der Öffentlichkeit, er macht es nur noch für sich, er zieht sein Werk der Öffentlichkeit. Und das ist mir zu, ey, sorry, das ist mir einfach zu simpel.
Man ja, aber sag doch mal, nicht sagen, mich würde mal interessieren,
man kann nicht sagen, wenn du einfach nur... Wenn du Punk bist, dann darfst du nicht veröffentlichen, oder was?
Nee. Dann ist nur die Frage, also wie veröffentliche ich das?
Ja, aber du willst deine Kunst verbreiten. Da musst bei du
Live-Konzerten auf CDs zum Beispiel oder Vinyl, das meinst du, Max, ne?
Das oder einfach auf einer anderen Plattform unterwegs zu sein, wo ich sage, hey, ich gehe dahin, also Soundcloud zum Beispiel.
Ja.
Es gibt ja auch irgendwie hartes
Netzwerk. Mir ist das zu simpel, weil das führt dann wieder böse, böse Spotify und dann muss ich, weiß ich auch nicht, ey, pass auf, man kann nicht der perfekte Mensch sein, das geht einfach nicht. Wir haben alle, die Diskussion haben wir gestern geführt, Max, du stehst immer mit einem Bein in der Scheiße, lass Pisser einfach mit einem Bein auf der Spotify-Scheiße stehen, machen wir ja auch.
Ja, Wir haben gerade während des Songs, als wir reingehört haben, darüber gesprochen. Der Song bringt irgendwie alles mit, was irgendwie ein Punk-Song ausmacht. Und du hattest es so schön formuliert, wie man es hinkriegt mit all der modernen Technik, die heute da ist, diesen Sound hinzukriegen. Ich habe ja gesagt, für mich ist Punk etwas, mit dem ich irgendwie nie so richtig resoniert habe. Jetzt hast du gesagt, du beschäftigst dich mit dem Thema Punk. was nimmst du daraus mit? Also ist es irgendwas, was dich fasziniert oder wo, was sind so deine Learnings, wenn wir das jetzt mal so neudeutsch formulieren?
Faszinierend finde ich, und das nehme ich mir sehr stark für mich an, ist diese Akzeptanz, seine Gefühle in den Malkasten seiner Möglichkeiten zu schmeißen und nicht so klingen zu wollen wie, sondern dann im Prinzip wie ein kleines, wie bei der musikalischen Früherziehung, zwei Klangstäbe in die Hand zu bekommen und erlebt das mal, was das da gerade ist, ne? Und Punk ist für mich steht für mich sinnbildlich dafür. Jetzt für mich persönlich zum Beispiel, ich setze mich an die Gitarre. Ich weiß, dass es 24.000 Leute gibt, die ich persönlich kenne, die besser spielen als ich, aber die nie im Leben mein Gefühl an der Gitarre ausdrücken können. Deshalb ist es sinnvoll, dass ich halt eben Gitarre spiele. Und das ist für mich immer, das ist für mich letzten Endes die Haltung des Punk. Und wenn dazu noch ein großartiges musikalisches Talent, virtuoses Talent dazukommt, dann kann Punk so viel sein.
Henning, mein Lieber, das hast du sehr schön gesagt mit dem Malkasten, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dein letzter Song sind die Stone Temple Pilots Plush. Gibt's da eine Geschichte dazu? Und wenn ja, ist es möglich, dass wir die unter 20 Minuten erzählen können?
Oder ja, hast du das einfach nur gewählt, weil der Sänger der Band einen ähnlichen Nachnamen hat wie du?
Ja, tatsächlich. Aber die Geschichte wäre tatsächlich länger als 2 Stunden. und ich habe gelernt, dass ein guter Storyteller auf jeden Fall einen spannenden Einstieg und einen schnellen Ausstieg finden muss. Und deshalb würde ich es genauso machen, wie wir reingekommen sind, nämlich damit, dass etwas angekündigt wird, was gar nicht kommt. Und ich finde, dass wir mit dem Fahrradsattel und der Band Pisse einen hervorragenden Abschluss eines tollen Gesprächs gehabt haben, was ich so nicht erwartet hätte. Und Plush wäre jetzt so wie Bonnie und Clyde auf meinem ersten Soloalbum, nämlich eigentlich passt es da nicht rein.
Ja, das finde ich, das ist auch eine Aussage. Ich finde das ja auch immer interessant. Also wir hatten Mickey, wir hatten Atze. Und ich glaube, mit Mickey sind wir am stringentesten gewesen. Bei Atze ruderte das auch schon eigentlich in Geschichten aus. Und das hat mir, ganz ehrlich, mir gefällt das. Ich liebe das einfach, wenn man sich jetzt mit einem Musiker wie dir unterhalten kann, wenn eine Anekdote die nächste jagt und es doch letztendlich auch immer um Musik geht. Die Aussage Musik ist Trumpf, die ist durch deine Geschichten einfach bestätigt worden, weil du bist unser Stargast und Musik ist nach wie vor für dich Trumpf. Und ich bin wirklich, lass mich den altmodischen Ausdruck selig gebrauchen. Ich bin selig, dass wir mit dir diese Folge auch so episch haben. Also ja, weil nichts lässt sich in eine Form pressen, wenn man die Dinge auch geschehen lässt.
Ja, wir sind wirklich die Punks des Podcast-Business. Und was ich besonders gut finde, und das ist was ich jetzt mehrfach auch als Feedback bekommen habe, und das ist auch was ich selber an diesem Podcast großartig finde. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Musik oft so als Verbrauchsgegenstand wahrgenommen wird. Und speziell durch Streaming-Dienste wird Musik immer noch mehr zur Wegwerfware und so schnell konsumierbar. Also so ein fast-moving Consumer-Good, da wird nicht mehr ein Album gehört, da wird einfach irgendwie so mitgedudelt. Und was ich ganz oft als Feedback bekommen habe, ist, dass Leute wieder anfangen, durch das, was sie bei uns hören, ja, sich wieder mit den Sachen zu beschäftigen, mal wieder die alten Platten rauszuholen, mal wieder irgendwie zu sagen, ey, was war denn da nochmal? Oder ach jo, genau die Geschichte habe ich da auch noch zu oder die Band kenne ich noch. Und das war jetzt so schön, eben auch diesen Exkurs zu machen, auch immer mit anderen Musikenthusiasten. Und das ist das, was ich an der Sendung so liebe, weil das ganz vielen Leuten wieder Musik auf eine Art und Weise öffnet, als die Kunst, die sie ist und nicht nur als eben dieses, ja, Radio läuft so nebenbei, irgendwie die Playlist läuft nebenbei, sondern wirklich, ich nehme mir die Zeit und beschäftige mich wieder mit dem, was Musik eigentlich eben ist, ne, so, und dann ist das irgendwie dieses Thema auch so klischeehaft, das klingt, it's the soundtrack of our lives, ne.
Naja, also, ja. Ja.
Also und das war schön, dass wir das mit einem Musiker wie dir machen
ja,
durften.
Ja, endlich
das
mal ein Musiker.
Premiere.
Entschuldigung.
Und dass das wirklich so ausartete, ja, kann wahrscheinlich auch nur vielleicht mit einem Musiker so passieren.
Ja, also wenn ich Geschichten zu Songs erzählen soll, dann kann ich mich da leider schwer kurz fassen. Und das war noch die knappste Version, die mir eingefallen ist. Ich habe ja nicht für die Geschichte erzählt, wie Udo Lindenberg nur in Unterhose bei mir im Hotelzimmer stand.
Dann müsste ich wahrscheinlich auch die nächsten 3 Jahre wieder mit Licht im Flur einschlafen. Ja,
das kann wohl sein.
Oh Gott, ja. Wir denken da nur an den Song, der es nicht auf das Album geschafft hat. Ich wasch mein Ding. Der Komiker in mir kann dann auch nicht schweigen. Henning, ich sage jetzt schon mal, die nächste Einladung geht raus, spätestens wenn wir dann irgendwann in 1-2 Jahren über dein Punk-Projekt sprechen wollen, nochmal mit dir.
Sehr gerne.
Ich verabschiede mich auf meine Weise von dir. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Am Ende des Tages wollen wir alle auf den Arm genommen werden und du hast uns sehr schön auf den Arm genommen und hast uns eine schöne Sendung gemacht. Vielen Dank, ja. Max.
Vielen
it's
Dank.
It's up to you.
Ich habe nichts mehr viel hinzuzufügen. Die letzten Worte, Henning, gehören dir. Es war wunderbar.
Punk ist unsere letzte Hoffnung.
In dem Sinne, mach's in gut. Dem Sinne. Henning,
Dank,
mach's
Jungs.
Gut.
Ciao.
Ja, vielen Dank. Ciao, Max.